Pfalz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zur Folge 69 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Auch heute wieder für euch im Studio der Jürgen Schmidt und der Alex Pfülp. Ja, Jürgen, ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen abgehängt von der Fußballwelt momentan. Ich bin beruflich wahnsinnig viel unterwegs. Ich bin froh, wenn Winterpause ist, auch wenn mir der Fußball fehlt, da bin ich ehrlich. Aber das Wetter ist jetzt momentan auch gerade nicht so das Schönste, ne?
Ja, es fallen einige Spiele aus, wobei ich finde, dafür, dass wir schon Anfang November haben, ist es noch für Rhöner Verhältnisse halbwegs stabil. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, da hat es dann schon im Oktober auf Deutsch gepisst ohne Ende. Da sind dann Spieltage alle ausgefallen und jetzt waren es eigentlich nur vereinzelte Ausfälle. Mitte November ist dann in den unteren Ligen zumindest Schluss. Ich freue mich auch. Ist irgendwann langt's halt mal, ne?
Ja. Höhepunkt war die Woche noch, ich war das erste Mal in meinem Leben in Pfenthausen auf dem Fußballplatz beim Jugendspiel abends bei 3,5 Grad und Flutlicht und Nebel. Ja, dann ist es aber auch wieder schön, wenn es April ist, ne?
Ja, genau, genau.
Wollen wir ganz kurz mal auf die Schnüdel eingehen. Sie haben irgendwie das Glück nicht so auf ihrer Seite momentan. Ne? Wieder knapp 1-2 verloren beim glorreichen Rot-Weiß.
Rot-Weiß Essen, genau. Ja, du sagst es jetzt ein paar Mal 1-2 verloren. Sag ich mal, wenn ketzerisch, nur 1-2 verloren. Also sie zeigen durchaus, dass sie league-tauglich sind. Zum Zeitpunkt der Aufnahme spielen sie morgen gegen Hoffenheim 2. Kleiner Funfact, ich war in der Spieltagspressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel. Da hat dann die Pressesprecherin gesagt, Hoffenheim, es werden 20 Gästefans erwartet. Also von daher, du siehst, man hat dann auch in die Schnüdel leider immer noch immer wieder verlieren, aber es gibt noch Sachen, die auch lustig sind.
Okay, 20 Fans. Es ist vermutlich kein Hochrisikospiel für die
Kein Zeit. Hochrisikospiel, vielleicht nur deswegen, weil Schnüdelspieler waren bei Schulen, die konnten sich bewerben und haben insgesamt 1500 Freikarten verteilt an Schulen. Okay. Das sah dann, wenn schon nur 20 Gästefans kommen, dann auf die Art und Weise ein paar Leute ins Stadion kommen. Ich meine, neulich gegen Osnabrück waren es über 1000 Osnabrücker. Mhm. Diese Dimensionen in der dritten Liga sind schon gewaltig. Ändert nichts daran, dass Hoffenheim 2 trotzdem halt eine ziemlich geile Truppe ist, wo es wieder schwer wird.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben die Würzburger Kickers mal den Spitzenreiter Unterhaching gestützt.
Ja.
Auch, also.
Ja, sind jetzt wieder sehr oben dran.
Ganz, ganz dabei, aber. Ja. Ganz vorne natürlich der erste FC Nürnberg 2. Ja. Und da möchte ich Grüße nach Westheim schicken zum Maxi Schaub. Der hat mich dann bei meiner Saisonvorankündigung dann doch kritisiert, dass ich ja keine Ahnung habe, wie ich sowas tippen könnte. Also Maxi, guck an.
Ja, genau. Ja, wenn man Würzburger Kicker ist, Unterhaching sind wir ja bei Regionalliga Bayern. Vielleicht noch kurz der Hinweis, heute kam im Radio, Felix Mackert ist der neue, Sportdirektor bei Viktoria Aschaffenburg.
Stimmt, Heimatverein.
Tatsächlich Heimatverein, ne? Jetzt mit seinen 72 Jahren ist immer noch langweilig. Schachspielen allein an Tee trinken, langt nicht.
Bin gespannt, ob der Kader aufgebläht wird.
Ja, genau, genau. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis, Schweinfurt 05 natürlich. Beim Spiel gegen Osnabrück, auch 1-2 verloren neulich, war die U9 der DJK Chondra, waren als durfte mit ins Stadion einlaufen und dann eben auch als Balljungen, leider nicht als Glücksbringer. Aber fand ich ganz interessant.
Dass dann ja, auf jeden Fall.
Rhöner Buben im Stadion waren.
So sieht's aus. Vielleicht eines Tages dann nochmal als Spieler. Wer weiß es.
Genau.
Nur genau. Genau. Wir haben einen Kracher. Gut, das kriegen wir vom Zeitpunkt her jetzt noch gut in die Folge. Und demnächst, Hauptstadt spielt gegen 1860 München im Pokal.
12. November ist es Viertelfinale, Halbfinale. Die spielen ja teilweise so zeitversetzt, dass das ineinander übergeht. Mhm. Aber klar, die Löwen im Grabfeld ist natürlich ein Bringer. Wobei man da auch da abwarten muss, 12, ne, es ist noch ein paar Tage hin, wenn, muss das Wetter halten, weil die in ihrem Schulstadion auch immer wieder mal gerne Spiele absagen. Wobei da wahrscheinlich dann nicht.
Wahrscheinlich nicht. Aber hast du gewusst, dass es gibt verhältnismäßig viele 60-Fans bei uns in der Ecke? So in der Hammelburger, Ramsthaler Ecke gibt es ja, viele 60er ja. noch.
Also stimmt, ich kenne auch einige.
Ja.
Erinnere nur an den Thorsten Büttner, uns ehemaliger Trainer. Mhm. Der Ramsthaler ist auch 60-Fan. By the way,
genau. Aber ist ja schön. Also wie gesagt, gegen 60 haben die Abstädter ja gute Erfahrungen gemacht. Damals ist es schon der Elfmeterschießen mit Lukas Wenzel, ne?
Sehr gut.
Ja. Gut, aber wenn wir nochmal ein bisschen weiter nach unten rutschen, das sind auch der FC 06 und die Fuschter so ein bisschen langsam in Nöten geraten.
Ja, vor allem die Fuschter. Jetzt 3 Spiele ohne Sieg, 1 Punkt. Zuletzt Vorletzter nur noch gewesen, zwar punktgleich mit einigen, aber als Vorletzter steigst du halt ab. Wird und bleibt eng. Das heißt, die sollten dann vor der Winterpause Landesligaspieler noch ein wenig länger. Noch ein paar Mal punkten, weil ich glaube, wenn du so auf dem Abstiegsplatz überwintern musst, ist es schon, schon scheiße.
Gibt es hier bessere Situationen?
Und die 06er haben sich ja extrem geärgert neulich bei den freien Turnern verloren.
Da habe ich nur was in der Zeitung gelesen.
Ja, also ich habe jetzt nicht viel näher drauf eingehen, aber es existiert ein Video, wo du halt siehst, dass das Tor, was die 06er geschossen haben, wohl regulär war. Der Schiedsrichter zeigt auch ein reguläres Tor an. Mhm. Aber auf einmal sagt der Linienrichter was an seinem Headset und dann geht der Schiedsrichter raus und sagt dann auf einmal der Schiedsrichter doch kein Tor. Und offensichtlich wurde der Linienrichter bestürmt von Schweinfurter Zuschauern. Er hat aber am Anfang die Fahne nicht hochgetan, also wegen angeblichen Abseits.
Ja.
Also dann nachträglich das Tor aberkannt worden. Da war es noch 1-1 gestanden. Das wäre wahrscheinlich der Siegtreffer gewesen. Und stattdessen Nachspielzeit, Konter, 2-1 verloren. Und da war natürlich die Laune entsprechend schlecht. Sie haben jetzt ein paar Punkte mehr als die Fuchstädter. Aber wenn du mal als Aufsteiger bei den freien Turnern mal einen Auswärtssieg gelandet hättest, das ist natürlich Rückenwind, der jetzt fehlt. Ne? Ja. Und ja, Daumen drücken.
Also quasi so ein indirekter Video Assistant Referee auch in der Landesliga.
Ja, ja. Ich meine, klar, mittlerweile auf dem Niveau machen tun halt viele ihre Spiele aufnehmen. Es ist jetzt heutzutage auch kein Hexenwerk. Und dann sieht man halt dann Sachen, die dann mitunter vielleicht dann der Schiedsrichter nicht sieht. Und das sorgt halt auch für Diskussionen.
Ja.
Andere Vereine haben Diskussionen gar nicht nötig.
Nee, also ich glaube, in Westheim brauchen wir jetzt einen Videoschiedsrichter gerade aktuell nicht. Ich habe mal wieder meine Statistik gemacht, nachdem sie jetzt Wald bei Stangenrot 10-0 zerlegt haben.
Ja, ihre
4,8 Tore im Schnitt.
Okay, sind sie mittlerweile.
War der FC Westheim in der Saison geschossen. Ja, also da bin ich jetzt mal nicht sonderlich gespannt, wie die Saison weitergeht, nachdem jetzt neulich Verfolger Sulzdal auch nochmal Punkte gelassen hat. Das sind ja schon fast Bayern-München-Züge, wenn ich den ganz sage.
Ja. Das stimmt. Also von daher, du hast ja gesagt, Maxi Schaub darauf hingewiesen, er wird sehr entspannt sein, wenn es bei seinem Verein so extrem gut läuft. Und da, ja, die werden am Schluss Meister werden. So einfach ist es in der Kreisklasse Rhön 1.
Höchstwahrscheinlich, ja. Nicht ganz so einfach ist es in der Kreisliga.
Ja.
Und da hat sich der von mir örtlich am nächstgelegene Kreisligist, der TSV Wolbach, am Anfang ein bisschen schwerer getan. Aber irgendwie, war ich neulich überrascht, haben die sich doch nach oben gemogelt und sind jetzt irgendwie so in der Region vierter Platz.
Sie sind tatsächlich vetter und ich wundere mich da auch so still und heimlich irgendwie. Ne? Und dann, aber das ist ja tatsächlich auch eine sehr gut, die Unterattaler sind extrem stabil, mit der starken Offensive. Ansonsten dahinter ist ja wirklich alles möglich. Ja. Ne, auch Tulba verliert auf einmal mal überraschend, auch nach dem Trainerwechsel. Mhm. Und wenn du dann da wirklich mal konstant bist, mal 2-3 Spiele gewinnst, dann spuckt dich die Tabelle ganz weit oben aus.
Ja, also bin gespannt, wie es geht. Ich habe ja vor der Saison da auch eventuell ein Zumindest Relegationsteilnehmer gesagt. Mal gespannt, wie es da weitergeht. Gut. Und einen Hinweis hätte ich noch, das habe ich neulich über die Jugendleiter-Fußballgruppe hier im Landkreis mitbekommen. Es gibt einen hochinteressanten Kommentar vom BFV-Verbandsjugendleiter Florian Weißmann. Der hat ein Video aufgenommen, wo es darum ging, es gab anscheinend verstärkt jetzt in Bayern irgendwo Spielabbrüche im Jugendbereich. Nicht wegen den Spielern, sondern wegen Eltern, die von außen da irgendwie eingegriffen haben. Und er hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass das Ganze einfach ein Sport ist mit aller sportlicher Ambition, die man hat, aber es geht einfach wirklich darum, entspannt am Spielfeld ran, so ist das Motto. Also wer da mal Lust hat, guckt da mal rein. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht und es ist wirklich ein ganz klarer Appell und soll es sich jeder mal wieder zu Herzen nehmen. Gut, und jetzt sind wir auch schon bei einer Besonderheit angekommen. Wir haben nämlich heute einen, wahrscheinlich den kurzfristigsten Gast, den wir jemals hatten.
Definitiv.
Wir sind auch von der Erkältungswelle nicht verschont geblieben. Unser geplanter Gast ist kurzfristig ausgefallen. Stattdessen haben wir jemanden bekommen, den wir die ganze Zeit schon auf unserer Liste hatte. Jetzt muss es ein bisschen schneller gehen. Heute bei uns im Gespräch der Michael Michelnöth, Trainer vom SV Garitz.
Ihr kämpft sonntags auf dem Platz, wir unter der Woche für eure Träume. Die Sparkasse Bad Kissingen bringt dich und deine Finanzen sicher durchs Spiel. Vom ersten Girokonto bis zum großen Traum vom Eigenheim. Und falls das nächste Vereinsprojekt finanziert werden muss, auch kein Problem. Über unsere Spendenplattform Wir Wunder unterstützen wir euch in der Vereinsarbeit. Egal ob Trainingsmaterialien, Turnierpreise oder sonstige Ausrüstung. Sparkasse Bad Kissingen. Euer Heimvorteil, wenn's um Finanzen geht.
Ja, Michel, vielen herzlichen Dank, dass das so kurzfristig bei dir geklappt hat. Du bist heute eingesprungen für einen erkrankten, geplanten Gast. Ich hatte mal eigentlich erst später auf der Liste. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich Michel sage. Ich glaube, es hat wer anderer Mensch. Es gibt so Leute, die Michael so das sagen?
Eher selten, ne? Ja. Die Mutter, wenn sie schlecht gelaunt ist vielleicht, ansonsten keiner eigentlich.
Okay, gut, auch wenn das Wetter heute jetzt draußen nicht so super passt, aber Fragen-Eckle muss sein zum Warmwerden. Starten wir auch mit dir.
Gerne.
Leberkäse oder Salat?
Ganz klar Leberkäse.
Das heißt, auch als Trainer predigst du jetzt nicht unbedingt eine gesunde Lebensweise vor, darf schon ein wenig deftiger sein.
Ja, ich sag mal, das ist beruflich geprägt, ne? Also da in meinem Job ist der Leberkäse garantiert vorderrangig, zumindest was mein Alter angeht. Die jüngeren Kollegen werden vermutlich eher den Salat wählen, denke ich.
Wenn du deinen Job schon ansprichst als Polizist, bin ich auf die nächste Antwort gespannt. Asbach oder Aperol?
Ja, früher definitiv Asbach, seit vielleicht 10 Jahren auf jeden Fall Aperol, ganz klar.
Wie kam es dazu?
Ja, meine Frau ist bekennende Aperol-Trinkerin und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja, wenn du das immer trinkst, muss ich es auch mal probieren und dann hat's geschmeckt und seitdem bin ich da auch ein bisschen dabei, ja.
Kann man sagen, dass der Aperol der Asbach des Alters ist?
Könnte man vielleicht sagen, ja, okay.
Also ohne, dass ich deiner Frau zu nahe treten will. Die Frage, da bin ich jetzt mal gespannt, die hat der Jürgen mir aufgeschrieben, aber da gibt es sicherlich einen Kontext dazu. Carsten Janker oder Olaf Bodden?
Ganz klar Carsten Janker. Schönere Frisur. Ja. Schöneres Trikot. Richtiger Verein. Damals aus meiner Sicht ein richtig guter Spieler, der trotz seiner Körpergröße technische Fähigkeiten hatte, die schon gut waren für die damalige Zeit.
Eine Position, wo auch du mal gekickt hast. So ein klassischer Neun.
Ja, genau, klassischer Neun. Allerdings ist außer der Frisur wenig qualitative Ähnlichkeiten zum Janka.
Vielleicht sollte man mal aufklären, Alex, wer Olaf Bodden ist. für die Jüngeren.
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade mal überlegt. Ich meine, der war langjährig bei 1860 München, ja. Erfolgreicher Stürmer und ist, glaube ich, ganz blöd durch pfeifisches Drüsenfieber Karriere in
der Gott, ne? Genau, ja. Genau. Aber ähnlicher Spielertyp eben wie Carsten Janker. Richtig, sehr gut.
Aber frisurmäßig, also stimmen mir beide da nichts nach. Also auch wenn ich jetzt niemals mit Carsten Janker vergleichen werden wollte, würde. Aber die Frisur macht's definitiv.
Ein Thema, auf das wir später noch ein bisschen eingehen zumindest. Trotzdem Kissinger Wölfe oder Augsburg Panther?
Ja, beides ganz gut. Augsburger Panda definitiv. Ich war mit dem Thomas Sturm, der ja aus einer Augsburger Familie rausstammt, mein bester Kumpel mehr oder weniger, schon zum Eröffnungsspiel damals 94 zum DL-Eröffnungsspiel gegen die Münchner Mannschaft drin gewesen und seitdem infiziert von den Pandern. Das ist der älteste Eislaufverein Deutschlands mit Tradition ohne Ende und im Vergleich zum Fußball halt auch so ein Low-Budget-Verein. Also Bayern München, Augsburger Panda, da ist so ein bisschen vielleicht dann die andere Warte im Eishockey bei mir der Fall. Und ja, Kiesinger Wölfe fand ich top, gerade am Ende. Super spielig Spiel, leider hat es halt nicht sollen sein, dass es weitergeht.
Und final natürlich auch für dich, dein berühmtester Handykontakt.
Ja, kann ich nicht allzu viel anbieten. Aktuelle Topstars im Sport habe ich eher weniger. Ich hätte einen Allstar vielleicht noch an der Hand. Ich habe die Rufnummer vom Hans-Jörg Tauscher. Den werden die jungen Leute nicht mehr kennen, vermutlich.
Aber hallo,
interessant. Der Hans-Jörg ist 89 in Vail, Colorado, Skiweltmeister in der Abfahrt geworden. Da war damals das legendäre, diese Bobbahn, durch die er am schnellsten durchgefahren ist. Und ich glaube, hat nie einen Weltcup gewonnen, aber ist Weltmeister geworden in diesem Rennen. Ich lag damals als, keine Ahnung, 10-Jähriger, 12-Jähriger, irgendwas in dem Bereich, mit der Lungenentzündung 3 Wochen im Bett, habe das verfolgt. Und Jahre später ist er dann bei mir auf der Arbeit aufgeschlagen, als ich in Oberbayern gearbeitet habe. Und seitdem kennen wir uns und mögen uns.
Schöne Geschichte.
Ich kann mich sogar noch daran erinnern, das war damals Faschingszeit und ich war da abends daheim, das Rennen war da nachts. Ich durfte lang wach bleiben, weil Faschingszeit war, meine Eltern waren Faschingsvater, kann mich noch an das legendäre Rennen erinnern. Also sensationell. Och, heute sind wieder die älteren Herren am Werk. Ja. Gut, so, wir sind aufgewärmt. Wir haben den Hans-Jörg Tauscher und den Olaf Bodden mal durchdiskutiert. Aber jetzt geht's mal in die Realität wieder zurück. Frisch vor der Aufnahme haben wir erfahren, dass euer Spiel am Sonntag gegen Chondra ausfällt. Weißt du, warum?
Ich habe nur mitgeteilt bekommen von unserem Abteilungsleiter, dass der Platz von der Gemeinde gesperrt ist, weil irgendwie Arbeiten anscheinend durchgeführt werden müssen.
Ist ja schon das Rückspiel?
Das wäre das Rückspiel.
Ja, sonst hätte man ja auf gerade jetzt der Kunstrasen eventuell spielen können.
Die Option bleibt leider nicht mehr.
Ja, okay. Hm.
Ja. Wobei der Gegner vielleicht auch in den Kunstrasen jetzt nicht ganz so begeistert gewesen wäre, ne?
Das sind die wenigsten, ja.
Nun gut, also das heißt, ihr habt dieses Wochenende spielfrei. Das heißt, bis dann haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so gestresst. Kein Aufwärmtraining heute Abend schon mal irgendwie.
Nö, von daher, ich habe ein fußballfreies Wochenende. Von daher kann ich ganz entspannt heute zu euch kommen, ne?
Perfekt, also manchmal muss man auch Glück haben. Bevor wir jetzt noch näher auf den SV Garitz eingehen, wäre es, glaube ich, mal ganz interessant, wenn du vielleicht ein paar Worte über deine Spieler- und Trainerkarriere verlieren könntest. Für die traditionellen Hörer von Du Holz, ist sicherlich nicht unbekannt. Es gab ja schon mal ein Historchen, wo wir dann hinterher nochmal ganz kurz so ein bisschen was klarstellen mussten. Das haben wir dann später auch nochmal mit dabei. Aber wenn du vielleicht was sagen könntest, was du so alles gemacht hast, fußballerisch.
Naja gut, ich habe die Jugend im Heimatverein am TSV Allenbach gespielt, dann auch in der ersten Mannschaft zu Beginn. Und letzten Endes dann ein Wechsel nach Kleinrinderfeld damals in den Würzburger Bereich, weil ich da beruflich in Würzburg tätig war. Da hat sich das angeboten. Das war eine lehrreiche Zeit bei dem TSV Kleinrinderfeld für mich, auch wenn es sportlich nicht ganz so erfolgreich gewesen ist. Ja, und danach wieder in Allenbach. Spieler bis zum 30. Lebensjahr ungefähr war ich da in Allenbach. Und dann ging die Trainerlaufbahn, Anführungszeichen, dann los mit Spielertrainer-Engagement in Ellingshausen, wo ich ja auch in der Jugend, in der Spielgemeinschaft schon tätig war und, oder gespielt habe und da den einen oder anderen schon gekannt habe. Dann war ich Trainer in Allenbach bei der zweiten und auch bei der ersten Mannschaft. Und ja, dann war ich nochmal in Schlimmwurf eben als Trainer tätig. Und letzten Endes noch einmal nach der Fusion Allenbach-Ebenhausen habe ich die zweite Mannschaft in der Spielgemeinschaft noch ein Jahr übernommen und jetzt eben Garitz zunächst als Co-Trainer bei der U13 mit Matze Glöckler vor einigen Jahren und seit jetzt 4,5 Jahre in Garitz die erste Mannschaft.
Es ist ja wirklich interessant, diese Verbindungen zu Schlimmwurf, ne? Der Björn Seidel, auch aus Oellenbach, ich glaube, ist ja sogar wieder, hat seinen Pass, glaube ich, in Schlimmwurf oder?
Der ist so gewechselt jetzt.
Ja. Genau, dann der Raphael Brandt, jetzt dein Co-Trainer in Garitz, auch Schlimmwurf. Also gibt's so ja eine besondere Beziehung in diesem Dreieck Oellenbach, Garitz, Schlimmwurf.
Ja, ich meine, der Justus Müller ist ja auch ein Garitzer, der jetzt in Schlimmwurf Trainer ist wiederum. Also von daher gibt's einige Berührungspunkte zwischen den Vereinen, das ist richtig, ja. Und damals mein Kontakt nach Schlimmwurf war natürlich auch mit Bernd Seidel damals gewesen, logischerweise, ja.
Was natürlich die Hörer nicht sehen können, aber wenn sie uns auf Instagram anschauen, werden sie es sehen. Du hast uns ja dankenswerterweise auch einen Schal mitgebracht mit SV Garitz und DJK Schlimmwurf-Emblem, also euer Fanschal.
Richtig, ja.
Warst du dabei? passt das gleich noch rein. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns immer sehr, wenn dann das Studio schön ausgestattet wird. Stimmt es, dass du Erlenbach mal zum Aufstieg geschossen hast?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das war für mich eine sehr enttäuschende Saison letzten Endes. Ich habe am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen FC 06, gegen die zweite Mannschaft, damals 4 Tore geschossen. Auch ein Hattrick, das war ein wichtiger Sieg, das ist richtig. Aber in der Rückrunde habe ich, glaube ich, noch 45 Minuten spielen dürfen. Und den Rest habe ich damals auf der Bank verbringen müssen. Also von daher war das sicherlich nicht so, dass ich die Mannschaft so auf die geschossen habe.
Okay, willst du uns noch verraten, wer damals der Trainer war?
Trainer war damals der Walter Späth.
Fast gedacht,
ja. Beide Mal dann bei uns und ja. Es war damals einfach so, dass er auf andere Spieler gezählt hat.
Okay.
Du warst ja auch mal beruflich in Oberbayern und hast wohl auch in einem Team in der Bezirksoberliga mit dem Peter Endres gespielt, in Klein Rinderfeld.
Ja gut, der Peter Endres kam damals zeitgleich mit mir, beziehungsweise ich mit ihm, je nachdem man sehen mag. Er kam aus der Jugend raus und war garantiert der wichtigere Neuzugang damals, weil er ja über Jahre dann den Verein auch maßgeblich geprägt hat und wirklich ein sehr guter Stürmer war. Ja.
War der nicht mal auch irgendwie in Würzburg? Ich verbinde ist immer mit Würzburg.
Ich dachte auch in Würzburger EV oder sowas, aber...
Ich meine, dass der auch mal dort gewesen ist, aber da bin ich mir ganz sicher. Er hat auf jeden Fall viele Jahre in Klein Rinderfeld damals gespielt, ja.
Kam damals dann diese Berichtigung von dir, das war doch mal irgendwas von Peter Balthasar, ne? So von wegen Klein Rinderfeld geht's ordentlich auf die Hölzer, wo dann, ich glaube, du eben mal...
Die Berichtigung kam von mir, weil ich... Ja. Mein Klein Rinderfeld ist ein Dorfverein, der es bis in die Bayernliga geschafft hat dann irgendwann mal. Und das ist ein Verein, der durchaus ein bisschen Respekt verdient aus meiner Sicht. Und klar haben die auch heißblütige Zuschauer, aber ich denke, alles im Rahmen. Also von daher musste ich da schon ein bisschen die schützende Hand über den Verein halten. Zu Recht.
Beruflich mal in Oberbayern gewesen, haben wir das vorhin schon gehabt, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich nicht aufgepasst, ja.
Ja, das ist richtig, aber das hat jetzt mit Klein Rinderfeld...
Genau, aber wo warst du dann da in der...
Ich war damals in Murnau, also
in Murnau.
Bei Garmis, Weilheim.
Ja, auch da gekickt oder?
Nee, also wir haben damals eigentlich so viel durchgearbeitet, es gegangen ist, dass wir alle 2 Wochen in den Heim gekommen sind.
Ja.
Das war dann auch die Zeit, wo ich in Klein Rinderfeld dann wieder aufhören musste, weil es einfach trainingstechnisch nicht mehr gepasst hat. Und nachdem ich wieder zurückgekommen bin, habe ich dann auch in Altenbach Fußball gespielt.
Aber das war ja damals auch, wenn ihr es immer eingeritschen darf, ein relativ großer Sprung in die Bezirksoberliga.
Ja, ich habe mir auch im Prinzip den geschafft, da müssen wir drum reden. Ich habe damals keine Spiele gemacht, wenig Spiele gemacht. Hab mir damals auch eine rote Karte eingefangen, wo ich lang gesperrt wurde, nach einem Foulspiel. Und unterm Strich war es für mich persönlich, sage ich mal jetzt rein sportlich, keine allzu gute Zeit. Aber ich habe sehr viel gelernt, was das ganze Drumherum in so einem Verein angeht, weil es sehr interessant war, weil da wirklich Spieler von ganz oben nach unten gekommen sind, die es nicht ganz zum Profi geschafft haben, aber sag mal aus der Bayernliga zurückkamen und dort gespielt haben. Deswegen war das schon eine sehr lehrreiche Geschichte für mich.
Jetzt wird's ein bisschen privater, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr habt als Familienhund einen Dalmatiner, wurde uns gesagt. Mehr so eine gechillte Rasse. Trifft das auch auf dich zu, würdest du sagen, da sind wir
also ich bin ja,
charaktermäßig so auf einer Wellenlänge?
Ich bin ja bis dahin mit Hunden überhaupt nicht betraut gewesen, hatte keine Hunde zu Hause gehabt, habe mich da sehr lang breitschlagen lassen, dass der Hund kam. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich der größte Fan daheim.
Von der Frau oder von den Kindern?
Eigentlich alle.
Okay.
Ich habe mich lange erfolgreich gewehrt und dann kam der Hund irgendwann doch. Mit meinem Einverständnis logischerweise dann. Aber mittlerweile vertraglich passen wir sehr gut zusammen, glaube ich. Also der Willi und ich sind schon ein gutes Duo, würde ich sagen. Ja.
Also du bist auch so als Trainer dann durchaus ein der entspanntere, ruhigere Typ oder der bissige, der aggressive?
Also ich denke, wer
im Bild zu bleiben.
Ich denke, wer mich von früher als Spieler kennt, der wird sich nochmal nicht erklären können, wie es dazu kommt, dass ich jetzt mittlerweile sehr ruhig bin eigentlich. Ich denke, als Spieler war ich schon jemand, der verbal immer am Limit war, auch nicht unbedingt der feste Spieler war. Um es mal nett zu formulieren. Ich habe da, denke ich, so einiges auch gelernt aus dieser Zeit und ich lege ein Augenmerk drauf, dass wir sportlich unsere Leistung auf den Platz kriegen. Ich will da nichts außenrum haben. von den Spielern nicht, auch von der Trainerbank nicht, und versuche mich dementsprechend auch da zurückzuhalten, was das Ganze angeht. Und das klappt eigentlich in der Regel normalerweise ganz gut mittlerweile.
Kleine Exkursion, du hast auch eine musikalische Ausbildung genossen?
Ja, ich habe im Musikverein noch Trompete gelernt, vor vielen Jahren, und habe das bis zum 19., 20. Lebensjahr habe ich das dann auch hobbymäßig betrieben. Es war dann auch die Zeit, wo ich dann eben nach Oberbayern musste, und dann haben einige Hobbys gelitten in der Zeit, und unter anderem habe ich das Musikspielen eigentlich aufgehört, ja.
Hast du das Instrument noch zu Hause?
Das müsste in Almach von meinen Eltern noch irgendwo rumliegen. Wir haben es auch hin und wieder mal an Weihnachten rausgeholt und den Hund jaulend hinterlassen, nachdem ich das anderen musste, ja.
Vorhin hast du schon erzählt, wie du dann eben Fan der Augsburg Panda geworden bist, durch deinen Kumpel in Thomas Sturm, der Augsburger ist. Hast du dann du hast ja schon einiges miterlebt auch, was auch bei den Kissinger Wölfen, hast du da irgendwas rausziehen können für den Fußball? Die Aggressivität, die positive Verrücktheit, irgendwas? Oder ist das eine wirklich komplett privat als Zuschauer und das andere?
Ja, ich meine, jetzt rein vom Sport her ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich Eishockey oder Fußball spiele, aber ich denke, es geht ja auch um Mannschaft und Mannschaftsgefüge und so, solche Geschichten. Was ich einfach beeindruckend im Eishockey finde, ist das Tempo, ist auch die Stimmung in der Halle, die eine andere ist wie in einem Fußballstadion. Es ist viel familiärer, viel kleiner, viel, viel stimmungsvoller letzten Endes. Und auch die Spieler an sich. Also ich habe Erlebnisse gehabt, wo in den Playoffs Spieler im ersten Drittel mit irgendwie riesen Platzwunden ins Krankenhaus befördert wurden, mit 20 Stichen genäht wurden und im dritten Drittel wieder auf dem Platz gestanden waren. Und der Ronaldo wird sich heute noch kugeln wahrscheinlich, wenn er das erlitten hätte. Also von daher kann man da beim Eishockey das ein oder andere sicherlich auch sich abschauen.
Wenn ich mich recht erinnere, war das jetzt sogar ein Garitzer auch Fußballer, der Thilo Herberholz, der dann auch Eishockeyspieler war? Ist mir jetzt tatsächlich gerade
schon eingefallen. Also ich kann den Namen Thilo Herberholz kenne ich, aber ich habe keinen persönlichen Kontakt. Ich kann ich nicht bestätigen.
Ja. Ja,
doch, doch. Kann schon sein, ja.
Ich glaube, ne, irgendwie, ich habe mal irgendwas gelesen, war dann auch mal auch weiter weg, auch Frauenfußballtrainer. Mit Auslandsaufenthalten und so weiter, steht übrigens auch auf unserer Gästeliste. Vielleicht hört das ja durch ein paar Zufälle.
Ja, das ist so die Generation Marco Hart, der Seider.
Genau, genau.
Thilo Herberholz.
Stichwort Tennis.
Ja. Super Stichwort, wenig Zeit. Ich bin nach wie vor in Ellingshausen Mitglied. hab da ja durch den Marco Schott vor Jahren wieder den Draht zum Tennis gefunden, ich war ja nie Vereinsspieler, aber auch im Thomas früher in den Ferien immer auf dem Platz in Allenbach oben am Sportplatz oder auf der Straße ganz viel stundenlang Tennis gespielt. Und es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. In Ellingshausen waren ja wirklich zu Beginn dann die Größen, Mario Wirth und wie sie alle heißen, der Basti Steuerwald und etliche alte Fußballer, die da gespielt haben. Von daher würde ich es gern wieder betreiben. Muss man mal sehen, wenn der Fußball Zeit lässt, dann auf jeden Fall wieder.
Also Tschukke-Mucke Cup geht noch, aber Medienrunde, also die Liga spielst du nicht oder hast du noch nicht
gespielt? Weder noch aktuell. Also ich habe jetzt jahrelang den Tschukke-Mucke Cup immer mitgespielt, letzten zwei Jahre nicht. Die Runde an sich ist eigentlich kaum machbar, weil da im Prinzip die Vorbereitung ja losgeht jedes Jahr und die Spiele oft auch samstags dann stattfinden.
Bei allen sportlichen Vorlieben wird da auch immer wieder gesagt, oder man sieht es dann, glaube ich, auch auf den sozialen Kanälen, bist aber auch ein extrem großer Familienmensch.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe drei Kinder, einen Hund, eine Frau. Familie ist definitiv das Wichtigste, da muss man nicht drüber rumreden. Es ist schön, dass ich das Hobbyfußball so betreiben kann, weil alle in den letzten Jahren auch da entsprechend ein bisschen zurückgesteckt haben. Die Sonntage sind natürlich auch ohne Fußball machbar und auch da kann man die Zeit gut rumbringen. Also ich würde auch ohne Fußball garantiert sonntags was zu tun haben. Ja, also auf jeden Fall Familienmensch, ja.
Es war klar, dass der Jürgen mir diese Frage wieder zugeschustert hat. Ich werde wieder auf den Veranstaltungen dann angespuckt und angepöbelt, weil es immer heißt, ich bin der größte Bayern-Hasser. Was ja auch nicht so von der Hand zu weisen ist. Aber wir müssen dieses ernste Thema ansprechen. Auch du bist ein Bayern-Fan.
Ja, richtig.
Aber auch schon, also die Frage ist erstmal, warum? Und dann ist aber auch schon, glaube ich, sehr, sehr lange.
Ja, also ich bin Bayern-Fan. Ich bin 78 geboren und ich bin Anfang der 80er Jahre Bayern-Fan geworden. Das war noch zu einer Zeit, wo sie durchaus mal in Bochum oder anderswo verloren haben. Also von daher, warum die Frage stellt sich für mich nicht. Das war damals halt eine Zeit, wo es nicht so viel gab außenrum an Vereinen. Klar, theoretisch Nürnberg und so weiter möglich gewesen. Mein Vater ist 60-Fan. Das wäre theoretisch eigentlich auch möglich gewesen. Ich bin bei Bayern gelandet und bin's geblieben und
warst dann mehr vielleicht damals in der Jugend, in der Schule, weil irgendwie muss man ja auf die Bayern mal aufmerksam werden.
Ich kann mich da ehrlich gesagt immer genau daran erinnern, woran es genau gelegen hat, aber ich bin seitdem eingefleischter Bayern-Fan, bin seit 96 Mitglied im Verein und da wird sich auch nichts dran ändern. Klar, wird man sich aktuell auch hin und wieder mal ein bisschen mehr Spannung wünschen, da bin ich ja voll dabei, aber das ist jetzt natürlich auch kein Grund zu sagen, ich bin jetzt wechsel den Verein logischerweise. Ne?
Also da der macht man ja dann auch nicht mehr.
Und daher ist man halt da, wo man ist. Ne?
Genau. Ich zitiere immer wieder gerne die Kondi. Man sucht sich den Verein nicht aus, der Verein sucht sich einen aus. Wobei man das heutzutage bei den Jugendlichen leider nicht mehr so genau sagen kann.
Aber ja, und wir haben ja in den letzten Jahren, wir leiden anders, aber wenn wir gegen Real Madrid im Viertelfinale der Champions League bitte ausscheiden, dann tut's auch weh, so ist es nicht. Ne?
Aber danach sieht's ja momentan überhaupt nicht aus.
Na, schauen wir.
Momentan wird ja alles wegrasiert. Aber du hast auch bei den Bayern schon viele Spiele und besondere Spiele live erlebt.
Ja, ist so, ja. Ich war in Mailand, Champions League Finale gegen Valencia 2001. Im Finale der Home war ich gewesen. Unglücklicherweise.
Sind das Sachen, die du dann mit einem Fanclub machst, die du komplett privat organisierst mit Kumpels?
Wir haben in Allenbach einen Bayern-Fanclub, einen ganz kleinen, mit Thomas Morawitz, wer den kennt, der ist der Vorsitzende, ich bin der Zweitvorsitzende.
Wusste ich gar nicht.
Ist eine kleine Geschichte eigentlich, aber in der Regel läuft es privat mit Freunden.
Das heißt, der Fanclub ist aber immer noch groß genug, dass man auch mal Karten über den Fanclub dann bekommt?
Oder ja, man bekommt hin, wir schon Karten.
Ja, okay, gut.
Und eins verbindet uns noch, nicht nur die Frisur. Du warst wirklich mal bei einer Niederlage gegen Werder Bremen im Stadion.
Ja, das habe ich der Thomas Sturm definitiv geflüstert. Können wir nicht darüber reden. Der ist ja bekennender Werder-Fan. Ich war jetzt zweimal als Bayern-Fan im DFB-Pokalfinale beide Spiele verloren als Fan. Also von daher gibt es das auch.
Einmal auch in Berlin bei dem?
Gegen Frankfurt. Und in Berlin einmal und davor gegen Werder Bremen das Meterschießen.
Okay.
Ja. Ja, das Spiel habe ich beide erlebt, ja.
Und ich habe sogar in der Allianz Arena erlebt. Ich war einmal gezwungen, ins Stadion zu gehen. Und damals hat der Raphael van der Vaart noch beim HSV gespielt. Und der HSV hat 2-1 gewonnen gegen Bayern daheim in der frisch eröffneten Allianz Arena. Ha, das muss jetzt nochmal kurz loswerden. Aber du sollst wohl auch eine relativ niedrige Mitgliedsnummer beim FC Bayern haben.
Ja, gut, mittlerweile gibt es, glaube ich, 300.000 plus Mitglieder. Ich habe irgendwas unter 30.000 auf jeden Fall. Also ich glaube 27.000 so in dem Bereich müsste ich sein. Hat aber keinen Vorteil. Du bist genauso im Losverfahren drin wie der gestern sich eingetragen hat. Das wird erst ab 3.000 interessant, wo man dann definitiv Karten bekommt.
Ich glaube, es ist ja wirklich der mitgliederstärkste Verein der Welt mittlerweile. Ne? Die Bayern lange Jahre, meine ich, Benfica, Lissabon
und Bayern waren
gewesen. Und Bayern irre.
Ich glaube, am Sonntag, also vergangenen Sonntag, war irgendwie Jahreshauptversammlung oder sowas. Da war es, glaube ich, auch nochmal bekannt gegeben, dass sie die meisten Mitglieder haben, ja.
Haut es dann auch so hin, dass du dann eben, wenn du jetzt nicht im Stadion mal bei den Bayern bist, viel um die Ohren, bist dann mehr so dann der Fernsehgucker oder gehst du in die Kneipe, in die Köpi, um dann zusammen mit Leuten zu schauen, oder dann hast du dann lieber deine Ruhe, musst du die Sachen aufzeichnen, wie konsumierst du die Spiele?
Also ich
im Normalfall
schaue schon, dass ich jedes Jahr 1-2 Mal ins Stadion komme, viel mehr ist leider nicht drin, zumal die Termine am Wochenende oft auch erst spät festgelegt werden, du weißt nie genau, Samstag, Sonntagsspiel kollidiert jetzt mit dem SV Garitz oder wie es aussieht. Ja, und ansonsten hat man halt The Zone zu Hause mittlerweile, Sky habe ich jetzt abgemeldet. Mit der Zone kommt man einigermaßen mit Bundesliga Champions League durch. Und ja, Köbi ist eigentlich auch immer eine Option, dass man sich mit Kumpels mal trifft und das anschaut.
Um vielleicht an diesen Themenkomplex abzuschließen, irgendein Lieblingsspieler in den vergangenen Jahrzehnten, du hast ja schon so viele gesehen bei den Bayern, wo du sagst, das ist so wegen dein persönlicher Hero?
Ich denke, es gab schon extrem viele gute Spieler bei Bayern München. Thomas Müller ist definitiv eine Legende, den mag ich auf jeden Fall sehr gern. Und ansonsten auch der Carsten Janke war für mich in der Zeit damals auch ein absoluter Top-Spieler, Lieblingsspieler, weil er einfach nicht unbedingt ein typischer Bayern-Spieler war, der war robust, aber auch technisch fein, trotz alledem. Also den fand ich damals auch immer ganz gut.
Bevor wir jetzt nochmal dann noch ein bisschen lokaler werden, das ist ein ganz interessanter Einwurf. Ich habe die Woche einen Podcast gehört über die Entstehung der Bundesliga. Und da haben zwei Podcast-Hosts sich drüber unterhalten, was ihr erstes Bild war, wenn sie an den Begriff Bundesliga denken, den sich in ihrer Kindheit zurückerinnern. Hast du da irgendein Bild? Einfach sowas, was dir spontan in den Kopf fällt. Also bei mir war es zum Beispiel, ich musste, auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, ich musste dran denken, wie die Bayern-Spieler damals diese roten Commodore-Trikots hatten mit den blauen Hosen. Das ist mir sofort in den Kopf geschossen.
Ja, da kann ich mich auf den Lauch dran erinnern.
Ah, gut.
Ich habe jetzt an die Anfangszeiten keine spezielle Erinnerung. Nee.
Ich habe eben nur so Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf, in so Timo Konietzka, als der Torschütze irgendwie.
Das Tor hat es aber nie auf Bild aufgezeigt.
Genau, oder? Ne? Aber irgendwie so, dass ja. Das, also den Timo als älteren Menschen irgendwie, also aber ein interessanter Hinweis. Mhm. So die alten Bilder, ja.
Erste gelbe Karte der Bundesliga?
Ja.
Linsen. Hier der Vorname Hannes Linsen, genau. Ja, mir fällt eben ein.
Vor wenigen Tagen.
Mit ja, genau. Deswegen kam es auch in einem Podcast auf, war der erste gelb.
Kölscher Jung.
Ja, genau. Mhm. Hat als erstes die gelbe Karte bekommen.
Der hat legendäre Geschichten mit dem Ansgar Brinkmann erlebt, auf jeden Fall, wenn man die Podcast-Geschichten manchmal hört.
Okay.
Ja, das wäre sehr Linsen.
Ja.
Mit dem Ansgar Brinkmann, die sind aber komplett unterschiedliche Altersklassen. Oder hat er ihn noch trainiert?
Als Trainer, glaubst du,
Gegner. Ansgar Brinkmann, sensationell. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz natürlich nach Garitz zurück. Das wollen wir nicht so unter den Tisch fallen lassen. Seit wann bist du jetzt genau in Garitz Trainer und was hat dich damals so davon überzeugt, dass du das Traineramt auch übernimmst?
Ich bin jetzt im 5. Jahr Trainer in Garitz. Hab ja, wie vorhin schon erwähnt, mit Matze Glöckler damals U13 gemacht, wo mein Sohn auch mitgespielt hat in der Zeit. Da haben wir BOL gespielt. War die Annabelle Keul zum Beispiel dabei. Andere gute, Finn Manninger beim Talkstand, der zum Nutzbauer spielt, waren einige echt gute Spieler dabei. Und die Jugendarbeit in Garitz ist die letzten Jahre ja eben sehr gut gewesen. Und deswegen war das für mich schon ein Anreiz, nochmal einzusteigen, nachdem ich eigentlich mit meinem Studium bei der Polizei da eigentlich raus war und dann auch vor Corona eigentlich keine großen Ambitionen mehr hatte, nochmal was zu machen. Aber wie der Marco Niebling damals gekommen ist, mich gefragt hat und sofort jemanden gebraucht hat, ja, bin ich da eingestiegen. So war es eigentlich. Auch mit dem Hintergrund natürlich, dass ich für die Jugend, für diesen Jahrgang was erreichen will für die nächsten Jahre, dass der Maxi mittlerweile mit zwei Kreuzbandrissen raus ist, ist natürlich schade gewesen. So dass ich eigentlich jetzt ich mein Ding dann mehr oder weniger mache, beim SV Garitz als Trainer, aber das war der Grund damals anzufangen wieder.
Ich finde es total bemerkenswert. Ich meine, sagst du nebenbei, ne, jetzt ist das 5. Jahr, aber gefühlt habe ich, scheint es gar keine Diskussion zu geben. Solange dann der Michel Bock hat, bleibt der in Garitz, ist unser Trainer. Also irgendwie, neudeutsch sagt man, das ist ein Match. Also anscheinend passt da alles.
Ja,
als Außenstehender.
Ich würde aus meiner Sicht auf jeden Fall sagen, es ist ein Match. Wir waren jetzt letzten Jahr erfolgreich, sind in die Richtung gekommen, in die wir gehen wollten. Und ja, letztendlich gehören immer ein paar Faktoren zusammen. Der Trainer hat eine Meinung, die Mannschaft hat eine Meinung und der Verein hat irgendeine Meinung. Das hat bislang sehr gut funktioniert. Wir waren uns immer recht schnell einig, dass wir weitermachen. Und auch so, wenn wir dieses Jahr wieder im Winter uns zusammensetzen und weiterreden und schauen, wie die Lage ist, die aktuell ganz so erfolgreich ist wie letzten Jahre. Von daher muss man sich definitiv unterhalten, wie es weitergeht dann.
Kannst du ein paar Worte darüber verlieren? Ihr habt jetzt ja vor der Saison, haben wir ja auch dann medial darüber berichtet, über 20 Neuzugänge bekommen, vor allem aus der eigenen Jugend, jetzt eine dritte Mannschaft. Wie wird das organisiert, ne? Dann tauchen Spieler, spielen sie erste, dann mal zweite, mal dritte Mannschaft. Wird gewürfelt?
Würfeln wäre schlecht. Es ist wirklich organisatorisch schon eine Herausforderung. Wir haben ja jetzt im Prinzip mich für die erste Mannschaft, den Marvin, Raphael Brandt für die zweite und der Domi Werner hat die dritte Mannschaft übernommen. Und gerade Domi Werner ist einer, der auch diese Sperren und alles sehr gut im Blick hat und man muss wirklich schon 2-3 Wochen im Vorfeld gucken, was sinnvoll ist, wer wo spielt, ob einer nur in der zweiten Halbzeit spielt, wann man wen einsetzt, wann spielfreie Tage sind und so weiter und so fort. Das ist wirklich nicht ganz so einfach. Aber bislang haben wir es Gott sei Dank ganz gut hinbekommen. Wir hätten es uns gerade auch in der Urlaubszeit personell schwieriger vorgestellt. Wir sind ganz gut durchgekommen. Also von daher läuft es ganz gut, was das angeht.
zweite oder dritte Mannschaft spielen in der B-Klasse, werden die in gewisser Weise in verschiedenen Ligen natürlich gleichberechtigt behandelt? Oder wer hat dann die eine Mannschaft, genießt die vielleicht eine höhere Priorität, vielleicht die in der B-Klasse 1, weil da mehr erste Mannschaften sind? Oder ist das wirklich?
Also wir hatten grundsätzlich die Mannschaften, wie soll man sagen, ja, ich meine, eigentlich die zweite Mannschaft sollte schon die zweite Mannschaft auch hierarchisch sein, sag ich mal. Die dritte Mannschaft hat es dahingehend jetzt gut gemacht und dementsprechend sind sie gleichwertig, weil beide in der gleichen Klasse spielen und beide erfolgreich aktuell in der B-Klasse spielen. Und dann gibt's einfach so personelle Geschichten. Der eine kann Samstag muss arbeiten, kann Samstag nicht spielen, der vielleicht für die zweite nochmal vorgesehen wäre, der dann drittes spielt. Oder ein Alex Vlasic hat sich als dritte Mannschaftsspieler angeboten, der definitiv auch in der zweiten oder auch in der ersten vielleicht sogar noch spielen könnte, theoretisch. Also von daher sind
diese manche
Spieler, ja, sind auch Spieler, die da wegen gewissen Umständen spielen. Aber grundsätzlich sind alle gleichberechtigt. Das war auch uns wichtig. Deswegen haben wir auch die dritte Mannschaft auf den Sonntag vor die erste gelegt, dass sie eine gewisse Wertschätzung auch bekommen.
Aber da bei den zweite und dritte Mannschaft, da wäre es ja rein theoretisch egal, oder? Wenn dann sagst du, okay, ich spiele in der zweiten Mannschaft oder in der dritten Mannschaft, oder darfst du da auch nicht einfach so?
Genau die gleiche Regelung wie bei der ersten auch. Das ist unser Problem.
Wusste ich echt?
Wenn also einer von der dritten Mannschaft in der ersten Halbzeit bei der zweiten spielt, dann ist er auch gesperrt, ne?
Echt?
Genau. Und deswegen, deswegen ist die Problematik auch die, dass man eben sagen muss, man kann da nicht blind hin und her tauschen. Sonst könnte man theoretisch mit einer Mannschaft in beiden Ligen Samstag, Sonntag spielen, ne?
Ja. Ich habe halt wenigstens gedacht, dass man sagt, okay, nächsten Samstag kann ich nicht, aber wenn wir Sonntag spielen, da könnte ich dann und da würde ich dann in die zweite Mannschaft gehen.
Da muss man eben genau aufpassen, ja, wie man es macht und wie man es macht dann.
Okay, verrückt.
Ja.
Tja, ich habe mich ja da auch vor der Saison länger mit Matze Glückler unterhalten, den wir jetzt vorhin schon ein paar Mal erwähnt haben. Und da hat er eben auch gesagt, das war ja das Ansinnen des SV Garitz, nach diesen extrem erfolgreichen Jugendjahren mit BOL und sowas, dass man wirklich sagen kann, wir bieten euch allen eine Option. Es muss keiner weggehen, weil wir sagen, wir haben einen zu großen Kader, sondern das war ja das Ansinnen.
Ja, das ist ja auch der Antrieb, ne? Wir haben, das ist mein Antrieb von Anfang an, dass diese Jugend integriert wird und sportlich erfolgreich Fußball spielt, klar, aber natürlich auch, dass alle spielen können. Wir wollen nicht 10 Leute jetzt irgendwie ins Leere laufen lassen, weil sie vielleicht qualitativ nicht gut genug sind. Wir sind ein sozial ausgerichteter Verein und einer, der nicht ganz so gut Fußball spielt, hat andere Qualitäten, der ist für die Mannschaft vielleicht in anderer Form sehr wichtig und wir wollen die einfach nicht verlieren, die Jungs. Und das war ein Punkt und wir wollen auch die Arbeit der Jugendtrainer über viele Jahre nicht in den Mülleimer schmeißen, auf gut Deutsch, ne? Das sollte einfach weitergehen. Und drei Mannschaften war für uns klar, wird ein Riesending, ein Riesenaufwand. Bislang schaut's ganz ordentlich aus.
Wenn man jetzt nochmal natürlich zu einem Thema kommt, das man auch nicht außen vor lassen darf, der grüne Schal hängt hier im Studio jetzt gerade neben dem blauen Schal. Auch bei dir gibt's familiär Verquickungen mit dem FC 06 Bad Kissingen. Also ich habe da Leuten hören, dass eine deiner Töchter mit dem Max Albert vom FC 06 zusammen ist.
Ja, das muss ich ja wohl erklären, ja. Wieso?
Man könnte ja aber nur sagen, Stand jetzt, das sind ja junge Leute.
Ja, wobei, ja, also ich denke, das ist schon eine feste Beziehung, die die beiden führen. Das ist ja nicht seit gestern erst auch. Ja, was soll ich sagen? Der Max ist ein charakterlich sehr anständiger Kerl, den ich sehr mag und dass er jetzt das falsche Trikot anzieht, damit muss man leben. Die ganze Familie ist ja verhaftet beim FC 06, von daher ist es, wie es ist. Und wir kommen da in einem respektvollen Umgang ganz gut mit klar soweit.
Oh, das hört sich gut an. Wieso ist sonst ein Verhältnis zum FC 06?
Ja, ich meine, es soll eine sportliche Rivalität sein und da soll es auch enden, auch im sportlichen Bereich. Ansonsten, man kennt sehr viele Leute, abgesehen davon sind wir aktuell überhaupt nicht in dem Bereich, wo wir da uns irgendwie betätigen müssen. Die spielen Landesliga wie Kreisliga. Es gab mal eine Zeit, wo es vielleicht mal hätte eng werden können. Das haben sie aber gut gemanagt. Der Jakob Fischer ist auch jemand, mit dem ich persönlich einen sehr respektvollen und guten Umgang habe und gut klarkomme und dementsprechend ja, Rivalität ganz klar, aber in einem gesunden Rahmen.
War ja schon bemerkenswert in der vergangenen Saison im Jugendbereich U19, als dann die Garitzer und die 06er oder die SG Bad Kissingen beide in der BOL gespielt haben. Und da war das Derby, glaube ich, so vor um die 300 Zuschauer, ja, in einem U19-Spiel. Ging es auch ordentlich zur Sache.
So soll es ja auch sein. Und dann halt genau zueinander, aber auch alles gut sein und dann ist das alles in Ordnung.
Deine Frau ist Physiotherapeutin. Ja. Davon profitierst du, die Mannschaft auch?
Weder noch. sie ist in einem anderen Bereich tätig. Also sie macht Lungenerkrankungen, solche Geschichten. Von daher nicht unbedingt im sportlichen Bereich aktiv. Also von daher haben wir da weder die Mannschaft noch ich aktuell Berührungspunkte.
Und last but not least, was macht die Boys in Green, wie die Garitzer sie so bezeichnen, so besonders, dass es dir so Spaß macht da?
Ja, die Mannschaft an sich, also ich habe vor 5 Jahren angefangen, ich denke, da war die erste Mannschaft im Niemandsland angekommen, Mittelfeld der A-Klasse, es gab keine zweite Mannschaft, es gab einen Umbruch, da sind 10 Jungs gekommen, die zum Großteil in der Jugend aufgehört hatten, die überhaupt nicht aktive waren eigentlich, die kamen dazu. Und aus diesem Kern haben wir jetzt in den Jahren das aufgebaut, haben auch das Glück, dass da im ersten Jahr gleich der Aufstieg in die Kreisklasse gelungen ist mit dieser Truppe. Und es ist einfach aus meiner Sicht die charakterlich geilste Truppe, mit der ich jetzt zu tun hatte, als Spieler und auch als Trainer, weil immer alles sauber gelaufen ist, nie große Probleme da waren. Also von daher bin ich absolut überzeugt von den Jungs, in erster Linie, was das Menschliche einfach auch angeht.
Dann drücken wir alle Daumen, dass es natürlich auch sportlich wieder ein bisschen nach oben geht und selbst wenn nicht, dass es weiterhin charakterlich alles so gut bleibt und du dich weiterhin so wohl fühlst und wir dich weiterhin als Trainer des SV Garitz sehen. Vielen herzlichen Dank, Michel, dass du auch so kurzfristig echt eingesprungen bist. Das ist keine sehr
geile Einladung.
Und bis bald mal.
Bis bald, danke, ciao.
Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen. Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Hallo Peter, schön, dich heute wieder mal im Studio zu haben für ein Histörchen. Und du hast mir gesagt, du wolltest dich mal über Schiedsrichter äußern. Hört sich spannend an. Über welche Schiedsrichter?
Ja, es geht um die Schiedsrichter, die sogenannten qualifizierten Schiedsrichter, die Bezirksliga aufwärts pfeifen. Und im Vergleich dazu die Schiedsrichter, die eben nicht qualifiziert sind und Kreisliga abwärts pfeifen.
Also man muss dazu sagen, qualifiziert sind sie natürlich alle, aber das ist so ein offizieller Sprachjargon für die höherklassigen Schiedsrichter.
Genau, ja, also das sind Spieler, die Schiedsrichter, die beobachtet werden und sich dann halt hocharbeiten. Mhm. Oder eventuell auch wieder absteigen.
Genau, können. Die müssten ja eigentlich dann besser sein, die Qualifizierten. Aber du sagst, es ist nicht immer so einfach, wie man vielleicht denkt.
Ja, man vermutet halt, dass bezirkslicher Schiedsrichter oder landeslicher Schiedsrichter souveräner, regelkundiger pfeift als einer, der sich in den unteren Gefilden.
Würde ich auch denken. Aber?
Es gibt ein Problem. Darauf hat mich schon mal der Steffen Ewald, bekannter Schiedsrichter,
einer der Qualifizierten?
Einer der Qualifiziertesten in Unterfranken hingewiesen. Der hat mal zu mir gesagt, das war vor Jahren schon beim Spiel in Masbach, dass er in den ersten 5 Minuten permanent Probleme hat mit der Abseitsregel. Weil er hat normalen Assistenten dabei.
Ja.
Dann pfeift er oder leitet er das Spiel, dann kommt es zu einer Abseitsstellung und er schaut raus. Ja, und da steht überhaupt keiner, der erfahrenen Zeichen gibt. Und dieses Problem hat es jetzt auch in dieser Saison gegeben, wenn ich jetzt mal in die Vorrunde zurückschaue, dass also qualifizierte Schiedsrichter zum einen mit der Abseitsregel Schwierigkeiten haben, weil sie keinen Assistenten haben und dann zu spät reagieren. Dann lassen sie das Spiel laufen, überlegen sich das dann kurz, dann steht der Spieler vorm Tor und dann wird er zurückgepfiffen und schon hast du Zirkus auf dem Platz.
Also man könnte ja wirklich an denken, ey Mensch, wir haben jetzt einen Landesliga-Schiri bei uns in der Kreisliga, aber du sagst dann wirklich, manchmal wäre es dann besser oder wäre es einfacher, sagen wir es mal so, dass du wirklich einen erfahrenen Kreisliga-Schiedsrichter hast, der es gewohnt ist, alleine zu sein.
Also da kann ich jetzt zum Beispiel den Kai Steinmetzer nennen, der hat vor 2 Wochen gar nichts gegen Untererdahl gepfiffen. Der pfeift halt nicht mehr Bezirksliga, sondern in diesen unteren Ligen. Und der macht es halt ganz souverän vom Anfang bis zur Bunde, ne? Obwohl der auch ein Problem hat, aber das können wir im nächsten Historien abarbeiten. Und bei ihm ist es halt so, das ist ein ehemaliger Fußballer. Der hat auch eine gute Ansprache. Und das ist der nächste Kritikpunkt.
Den okay.
Das ist mir vor einiger Zeit in Fuchstadt mal aufgefallen, wo der Schiedsrichter wie ein Diktator über den Platz läuft. Es wird faul gepfiffen. Und ja, das lässt er durchlaufen, wo du sagst, also da hättest du schon mal diese 10-Minuten-Regel anwenden können. Gibt er gelb. Aber 3 Minuten später gibt er gelb, nur weil sich ein Spieler beschwert, dass der Ball im Aus ist und der Linienrichter nicht gewunken hat. Das war eine kitzliche Situation. Aber dieses Unverhältnismäßige zwischen schwerem Foul und dem Meckern, das ist halt immer noch so im Gange. Und das andere Problem, und das ist jetzt aber, zieht sich durch alle Ligen durch, ist diese Anwendung der 10 Minuten Zeitstrafe.
Ja.
Von den Schiedsrichtern meiner Meinung nach ungern und viel zu wenig angewendet. Also ich war vor Zeit in Waldberg gegen Winkels, und da wird der Felix Mast von hinten umgemäht und verletzt sich dabei wohl auch schwerer am Sprunggelenk. Und die einen haben schon gedacht, selbst die Waldbrecher, oh, das gibt die rote Karte. Also das war so ein ähnliches Foul wie am Mittwoch von dem oder am Dienstag von dem Luis Diaz. Auf ja. Hinten reingesprungen, Spieler verletzt sich, muss raus. Ja, gibt der gelbe Karte. Kurz drauf gibt er auch welchen Meckern die gelbe Karte. Und da stimmt mein Verhältnis nicht. Das wäre also Minimum 10 Minuten gewesen für das Foul. Machen sie aber nicht. Da haben sie auch irgendwie Angst, ja, den Spieler oder die Mannschaft zu reduzieren oder zu dezimieren, weil sie keinen Eicher haben wollen, ne? Mit der gelben Karte, das ist halt immer so,
ja.
Die kannst du immer geben, ne?
Ja, aber hast du eine Lösung parat? Ich meine, guckt ein Landesliga-Schiedsrichter zum Kreisligaspiel, dass du einfach sagst, es sollten vielleicht dann sogar öfters mal ein Kreisliga-Spiel zwischendurch pfeifen, um da einfach auch eine gewisse Routine zu bekommen, wenn man eben alleine auf dem Platz steht?
Auch das. Und das andere Problem in dem Zusammenhang ist für mich, dass viele qualifizierte Schiedsrichter schon sehr früh angefangen haben zu pfeifen, dadurch aber kein Fußball gespielt haben. Und denen fehlt ja auch irgendwie das Gefühl für diese Spielweise, ne? Wenn einer fällt, dann wird gepfiffen, dabei ist er nur ausgerutscht. Das wird also erfahrenen Fußballern, jetzt sagen wir Steinmetzer, René Kohl oder so, die selber gespielt haben, die sehen das und wissen jetzt, okay, der ist ausgerutscht, ne, und ist gefault worden. Und die Jungen, die aber nicht gespielt haben, die sofort gepfiffen haben mit 13, 14, die gehen da rigoroser vor und ja, unverständlicher jetzt von der Regelauslegung her, ne.
Ja, und das war heute eine sehr turbulente Folge mit einem kurzfristig eingesprungenen Gast, mit vielen Informationen, alles das, was die Boys in Green in Garitz aufmacht. Wir hoffen, euch hat's wieder gefallen. Lasst doch gerne mal eine Bewertung da bei Spotify. Da freut sich der Algorithmus immer, wenn unsere Folgen nach oben gespült werden. Da freuen wir uns, nachdem wir jetzt die 70.000er Marke geknackt haben, geht's in Richtung 100.000. Von daher reinhören, weiterempfehlen und ansonsten auch trotz des trüben Wetters müssen wir morgen alle wieder auf die Arbeit.